Herzlich willkommen zu So geht Brandschutz, der Podcast, der dir zeigt, worauf du beim Brandschutz wirklich achten musst. Denn es reicht, dass du Feuer und Flamme für dein Projekt bist. Und hier ist der Mann, der dich vor teuren Schäden bewahren kann, Joachim Müller.
Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Joachim Müller, Prüfsachverständiger für Brandschutz. Und in dieser Episode bin ich Interviewgast beim Stefan Wenzel von der Unternehmensberatung Wenzel. Der Stefan, das ist ein super cooler Typ, der hat einen Podcast gestartet und einen YouTube-Kanal. Da geht's um News, Tipps und Anekdoten aus der Sicherheitstechnik. Der Stefan und ich, wir sind schon länger vernetzt und wir haben das zum Anlass genommen, weil wir ja gemeinsame Schnittstellen haben, mal ein gemeinsames Video und eine gemeinsame Podcast-Folge aufzunehmen. Sehr wahrscheinlich auch nicht die letzte Episode. Aber was soll ich sagen, es ist super genial geworden von den Inhalten her, nur leider Gottes hat uns die Technik einen Streich gespielt. Und zwar ist die Videoqualität, zumindest die Aufzeichnung, die mich darstellt, mit einer etwas eingeschränkten Qualität aufgezeichnet worden. Das lag einfach an dem Aufnahmemedium und weder am Stefan noch an mir. Aber die Audioqualität ist gut und ich denke mal, jeder, der mich kennt, der weiß, wie ich aussehe. Jeder, der meinen YouTube-Kanal und meinen Podcast entsprechend abonniert hat, der weiß auch, wie ich aussehe und wie ich mich anhöre. Und der Stefan ist quasi mit seinem Podcast Brandschutz to go und mit seinem YouTube-Kanal in voller Live-Stärke und voller Pracht zu sehen. Und ja, ich freue mich sehr, wenn ihr den Stefan unterstützt, indem ihr zum einen erstmal dieses Video und diese Podcast-Folge entsprechend bis zum Ende durchhört, dann natürlich abonniert, einen Like dazu dalasst und mit dem Stefan dann natürlich auch in Kontakt tretet auf din-14675.de oder auf seiner Webseite Unternehmensberatung Wenzel. Also genießt den Podcast, genießt das Video trotz der eingeschränkten Videoqualität und ich wünsche euch sehr viel Spaß und sehr viel Erfolg und nicht vergessen, den Kanal vom Stefan zu abonnieren. Brandschutz to go, News, Tipps und Anekdoten aus der Sicherheitstechnik. Und jetzt viel Spaß mit dieser Folge.
Kennst du das auch in großen Bauprojekten oder auch in kleineren Bauprojekten? Der Brandschutzplaner und der Elektrofachplaner unterhalten die sich, da stellt man sich schon mal die Frage, wer macht was? Da gibt's verschiedene Themen. Sagen wir mal einfach, fangen wir an bei den Basics. Was muss eigentlich im Brandschutznachweis stehen? Wie muss der ELT-Fachplaner das wiederum interpretieren? Und was ist einer der Hauptfehler? Ja, in der Planungsausführungsfehler erfolgen meistens durch schlechte Kommunikation. Heute im Interview habe ich Joachim Müller, er ist Prüfsachverständiger für Brandschutz. Das ist der Podcast Brandschutz to go. Mein Name ist Wenzel, Stefan Wenzel. Im Interview habe ich heute den Joachim Müller. Herzlich willkommen, Joachim.
Ja, herzlichen Dank, Stefan. Herzlichen Dank für die Einladung, dass ich hier sein darf und für das Interesse an dem, was ich zum Thema Brandschutz zu sagen habe, beziehungsweise für deine Community beitragen kann und natürlich auch für meine. Ich freue mich schon sehr auf das Interview.
Schön, dass wir zusammengefunden haben. Also reden wir mal konkret. Du bist Prüfsachverständiger im Brandschutz. Da hast du natürlich immer wieder, wahrscheinlich bist du die Feuerwehr, ja? Erzähl uns mal was zu deinem Hauptthema, so Brandschutzfachplaner und Elektrofachplaner. Wer macht denn da eigentlich was? Wie würdest du das sehen?
Ja, da muss man ein bisschen weiter ausholen. Das hängt so ein bisschen mit meiner Erfahrung zusammen. Ich bin ja nicht nur in Anführungszeichen Prüfsachverständiger für Brandschutz, sondern ich bin ja auch schon seit vielen Jahren Fachplaner für Brandschutz mit meiner TUB Brandschutz GmbH, also Theodor Ulrich Bertha Brandschutz GmbH hier in München. Und wie das halt einfach so ist, je länger man als Planer tätig ist, umso größer ist die Vielfalt an Projektbeteiligten, mit denen man es zu tun hat. Und die haben halt, ja, ich sag's mal, ganz, ganz unterschiedliche Erfahrungen und eine ganz unterschiedliche Arbeitshaltung. Und deswegen ist es immer eine Herausforderung, sowohl eben, wenn ich als Planer tätig bin, als auch als Prüfer. Mhm. Und die Grundkenntnisse dessen, was wer was zu tun hat, wer wann wen was zu fragen hat als Pflicht oder wann jemand anderen einfach nur fragen sollte, um Schaden von sich selber abzuwehren, um Schaden vom Bauherrn abzuwehren, einfach nur indem man die richtigen Fragen stellt. Da hapert es halt einfach häufig und da kann man ja quasi dreistufig durch die Problematik durchgehen. Also was muss im Brandschutznachweis stehen, wie ist der Brandschutznachweis zu interpretieren und wie kann man eben Planungs- und Ausführungsfehler vermeiden. Das ist eigentlich so immer das so eine Dreistufigkeit.
Ja, Brandschutznachweis, das Wort kennen wir alle. In meinem Business natürlich Zertifizierung, da gibt's das Wort Konzept, was so ähnlich klingt. Phase 5, DIN 14675, Brandmelde-Alarmierungskonzept, wird gern mit dem Brandschutznachweis verwechselt. Nein, der Brandschutznachweis ist davor. Also, Joachim, erzähl mal, was muss denn im Brandschutznachweis stehen?
Ja, dazu muss man wissen, zu was der Brandschutznachweis da ist. Der Bauherr beauftragt einen Brandschutzfachplaner oder Gutachter ist eigentlich der falsche Begriff. Also ich nenne es am liebsten entweder den Brandschutzfachplaner oder den Konzeptersteller, weil das einfach Begriffe sind, die im Baurecht verwendet werden. Mhm. Und dementsprechend sind wir gleich auch schon beim richtigen Stichwort, nämlich Baurecht. Der Bauherr beauftragt an den Stellen einen Brandschutznachweisersteller oder Konzeptersteller, wo er das zunächst mal aus baurechtlicher Verpflichtung machen muss. Nämlich überall da, wo ein Brandschutznachweis als Bestandteil der Bauvorlagen entweder gemeinsam mit den Bauantragsunterlagen bei der unteren Bauaufsichtsbehörde eingereicht werden muss oder der Brandschutznachweis wird durch einen Prüfsachverständigen bescheinigt. Und das ist ein ganz wesentlicher Punkt, den viele, glaube ich, gar nicht so wirklich auf dem Schirm haben. Das Baurecht sorgt ja dafür, dass unsere Gebäude aus brandschutztechnischer Sicht das vom Gesetzgeber vorgegebene Minimum erfüllen müssen. Mhm. Also einfach nur, um die baurechtlichen Schutzziele zu erfüllen, eben Vermeidung der Brandentstehung, Verhinderung der Brandausbreitung, Rettung von Menschen und Tieren, Ermöglichung wirksamer Löscharbeiten. So, das sind mal die baurechtlichen Schutzziele. Und genau für diese Schutzziele muss der Bauherr bei gewissen Gebäudeklassen und Sonderbaukategorien oder ja, halt, wenn es ein Sonderbau ist, dann natürlich immer, ja, einen Brandschutznachweis erstellen. Und in diesem Brandschutznachweis, der dann von der Bauaufsichtsbehörde oder vom Prüfsachverständigen geprüft wird, steht nur das drin, was der Bauherr wirklich machen muss, um zu seiner Baugenehmigung oder zu seiner Bescheinigung Brandschutz 1 zu kommen und dann später Bescheinigung Brandschutz 2. Also quasi das Minimum, damit das Gebäude gebaut werden darf und in Betrieb gehen darf.
Gibt es denn Projekte auch, wo ich den Brandschutznachweis hinterher suche? Er muss erstellt worden sein.
Wo man den Brandschutznachweis hinterher sucht, also das ist jetzt mal eine Grundsatzfrage, wie man mit Dokumenten umgeht. Ich sage dann immer ganz oder häufig ganz ketzerisch, gelacht, gelocht, geheftet. Mhm. Das heißt, man hat dann irgendwann das Dokument und denkt sich, jo, super, aber den Text, den will dann schon keiner lesen. Mhm. Da ist man dann froh, wenn Brandschutzpläne dabei sind. Alle gucken auf die Brandschutzpläne drauf und denken sich, jo, da ist ich muss ja quasi nichts tun, weil es ist in keinem Raum irgendwo angegeben, dass ein Brandmelder hin muss. Es ist nirgendwo das Handfeuermelder-Symbol eingetragen. Super, ich muss nichts machen, fertig. Aber das eigentliche Konzept, der eigentliche Nachweis, das ist ja der Textteil. Da spielt die Musik und nicht in den Plänen. Und wie gesagt, das ist wirklich nur das baurechtliche Minimum. Das sind Zusatzbedürfnisse, die der Bauherr haben kann. Zum Beispiel bei einem mittelständischen Unternehmen, das einfach zusätzliche Anforderungen hat, die übers Baurecht hinausgehen. Zum Beispiel, um überhaupt eine Feuerversicherung für das Gebäude zu bekommen. Oder um Betriebsunterbrechungen zu vermeiden, weil es irgendwo zu einem Brandereignis gekommen ist. Das steht im Brandschutznachweis nicht drin und das ist vielen nicht bewusst. Man müsste, ich bin da eigentlich ein Fan davon, eigentlich jedem Bauherrn immer sagen, du musst quasi zwei Bücher führen. Das eine ist der baurechtliche Brandschutznachweis und das andere ist das, was du zusätzlich dem Fachplaner und dem Architekten mit aufs Auge drücken musst, weil da stecken eben die Sachversicherer-Themen drin, da stecken die Belange aus der Arbeitssicherheit mit drin, Arbeitsstättenrecht und so weiter. Und du musst quasi immer beide Dokumente betrachten bei der Ausführung. Einmal Baurecht ist das Minimum und dann kommt sozusagen die Kür, die du als Bauherr und als Nutzer den Planern und den ausführenden Firmen zusätzlich mit in das Pflichtenheft mit reinschreiben musst. Und das findet leider häufig in diesem Ausmaß nicht statt.
Dann hatten wir das zweite Thema. Jetzt haben wir den Brandschutznachweis in der Hand. Wie soll der ELT-Fachplaner das interpretieren?
Ja, alleine schon dadurch, dass er sich wirklich darüber im Klaren ist, dass im Brandschutznachweis nur das absolute baurechtliche Minimum drinsteht. Und der Elektrofachplaner muss genau genommen aktiv auf den Bauherrn zugehen und sagen, okay, wir haben hier ein Dokument. Da steht unter Umständen, was Brandmeldetechnik anbelangt, steht da gar nichts drin, weil es vielleicht tatsächlich gar nicht erforderlich ist aus baurechtlicher Sicht. Steht bei dem Thema gebäudetechnischer Brandschutz, steht dann einfach nur drin, die Leitungsanlagenrichtlinie ist einzuhalten, die Lüftungsanlagenrichtlinie ist einzuhalten. Aber auch das ist wieder nur baurechtliches Minimum. Und der Elektrofachplaner muss wirklich aktiv auf den Bauherrn zugehen und sagen, willst du mehr? Und ich empfehle dir aus verschiedensten Gründen an der einen oder anderen Stelle mehr zu tun. Ganz einfaches Beispiel, Kennzeichnung der Rettungswege. Mhm. Ob jetzt zum Beispiel ein beleuchtetes Piktogramm, ein nachleuchtendes Piktogramm ausreicht oder ob man eine Rettungskennzeichenleuchte braucht, die einfach ja quasi von innen heraus leuchtet und auch beim Ausfall der allgemeinen Beleuchtung die Rettungswege in ausreichendem Maße sicherstellt. Oder aus dem Arbeitsstättenrecht heraus Sicherheitsbeleuchtung, ganz, ganz wesentlicher Punkt.
Liebe, ja. Hm.
Wo einfach in der ASR drinsteht, dass eben, ja, es muss eine Gefährdungsbeurteilung gemacht werden und dann muss man sich überlegen, sind große Räume zu durchqueren? Sind die Rettungswege unübersichtlich? Klar, es ist vollkommen klar, derjenige, der das Gebäude baut, der möchte Geld sparen und der das hinterher nutzt, der möchte möglichst sicher sein. Und wenn man ein Brandereignis hat, dann ist derjenige, der unter dem Brandereignis zu leiden hat, hätte immer gerne mehr Brandschutz gehabt, als er vorher an Geld reingesteckt hat. Mhm. Das ist quasi so ein richtiger Klassiker. Und das ist das, was ich meine, dass der Elektrofachplaner das richtig interpretieren muss. Im Brandschutznachweis steht das Minimum. Er muss aktiv auf den Bauherrn zugehen und nach mehr fragen. Und wenn er sich über Sachverhalte, die im Brandschutznachweis nicht richtig drinstehen, unklar ist, dann muss er auf den Nachweisesteller zugehen und muss ihn fragen. Also allein das Thema Überwachungsumfang, Sicherheitskategorie oder Kategorie 1, Kategorie 2, Ausnahmen vom Überwachungsumfang. Da gibt es einfach viele Kollegen, die in diesen Begrifflichkeiten nicht sattelfest sind, die sich aber nicht trauen, als Nachweisersteller den Elektrofachplaner zu fragen, du bitte, ich habe das nicht so häufig, wie formuliere ich das? Was soll ich jetzt in meine Genehmigungsplanung schon mit reinschreiben bei dem baurechtlichen Teil, damit es dann hinterher bei der Sachverständigenabnahme zu keinen Problemen kommt, weil irgendeine Formulierung falsch gewählt wurde oder weil der Schutzumfang nicht sauber festgelegt wurde. Allein diese Fragen zu stellen als Nachweisesteller, wenn man sich nicht sicher ist, ist ein Fehler. Und umgedreht, wenn der Elektrofachplaner einen Brandschutznachweis auf den Tisch bekommt als Vorabzug zum Beispiel. Also bei uns ist es so, häufig erstmal Vorabzug an alle Planungsbeteiligten. Jeder sagt, jawohl, ich habe es verstanden, ich habe es gelesen, ich habe keine Anmerkungen oder ich habe Fragen, ich habe Anmerkungen, erklär mir das bitte. Und dann muss der qualifizierte Elektrofachplaner in der Lage sein, und mutig genug sein, auf den Brandschutznachweisersteller zuzugehen und zu sagen, mit der Formulierung habe ich ein Problem. Erstens, ich weiß nicht genau, was ich bauen soll. Und zweitens, wenn ich hinterher mit dem technischen Prüfsachverständigen durchgehe und will meine Bescheinigung haben, dass die Anlage wirksam und betriebssicher ist, dann guckt der ja auch in den geprüften Brandschutznachweis rein. Und wenn da nur so ein wachsweicher Quark drin steckt, dann hagelt es entweder irgendwelche Mängel oder es kommt einfach dazu, dass irgendwie der Brandschutznachweis nochmal ergänzt werden muss, um die notwendige Präzision hinzubekommen in dem Textteil, die es tatsächlich braucht.
Du hattest was von Kommunikationsfehlern gesprochen, ja? Also Planungsausführungsfehler, einer der häufigsten Gründe dafür ist schlechte Kommunikation. Da sind wir eigentlich jetzt, ja? Die beiden reden nicht miteinander, das wird nicht gut, ja? Traut Richtig. Euch miteinander zu reden. Ja. Oder sag nur mal einen Satz dazu.
Ja, das sich trauen miteinander zu reden, das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Egal, ob ich jetzt als Prüfsachverständiger oder als Fachplaner für Brandschutz unterwegs bin, man muss sich trauen, Fragen zu stellen. Es gibt keine blöden Fragen, wie es immer so schön heißt, sondern es gibt nur blöde Antworten. Es gibt Fragen, die man zu einem Zeitpunkt, zu einem falschen und zu einem richtigen Zeitpunkt stellen kann. Also ich hatte mal einen Fall, der bleibt mir wirklich wahrscheinlich bis an mein Lebensende bleibt er mir in Erinnerung. Es war die Vorstellungsrunde des Planungsteams beim Bauherrn, der häufig zitierte Kick-Off. Also es gab noch keinen qualifizierten Plan vom Architekten, sondern quasi mal so ein bisschen ein Raumkonzept und ein paar Grundrissentwürfe mit einem dicken Stift. Und der Elektrofachplaner sagt wirklich im Kick-Off-Termin, gibt's denn schon einen Brandschutznachweis? Und da habe ich wirklich sehr zu tun gehabt und an mich zu halten, weil ich mir gedacht habe, ey, wie kann man wirklich sich mit so einer unsinnigen Frage zu diesem Zeitpunkt eigentlich disqualifizieren? Weil wenn es noch keine Planung gibt, dann gibt es auch noch keinen Brandschutznachweis. Und für mich war zu diesem Zeitpunkt erkennbar, dass der Elektrofachplaner an der Stelle nichts anderes gemacht hat, als eine Nebelkerze in den Raum reinzuwerfen und zu sagen, ich kann gar nicht das Denken und kann gar nicht das Arbeiten anfangen, ohne dass es einen Brandschutznachweis gibt. Und so lief dann wirklich das ganze Projekt ab. Der hat sich nicht getraut, irgendwelche Fragen zu stellen, hat die ganze Zeit nur mit allen Fingern auf mich gezeigt. So nach dem Motto, ich kann nicht arbeiten, weil der mir noch kein Konzept geliefert hat. So einfach kann man sich's aber nicht machen. Also man muss schon aktiv auf den Nachweisersteller zugehen, auch wenn es vielleicht noch keinen Brandschutznachweis gibt. Aber man kann ja ganz einfache Fragen stellen. Man hat zum Beispiel den Grundriss vom Architekten bekommen und da sind Flure eingezeichnet. So, wenn es noch keinen Brandschutznachweis und keinen Plan gibt und der Elektrofachplaner will aber trotzdem natürlich auch mit seiner Arbeit vorankommen, ein Anruf, eine E-Mail an den Nachweisersteller, sind die Flure, die in den Plänen dargestellt sind, notwendige Flure nach Artikel sowieso der Landesbauordnung, je nachdem, wo du halt jetzt gerade bist, oder sind es keine notwendigen Flure? So, und dann kommt eine entsprechende Antwort und dann weiß der Elektrofachplaner, wenn er die Antwort bekommt, ja, es sind notwendige Flure, dass er halt einfach mit seiner Leitungsführung aufpassen muss, welche Wände er kreuzt, dass er den Flur kreuzt mit den ganzen entsprechenden baulichen Maßnahmen. Und diese Frage, die erwarte ich dann umgedreht auch als Brandschutznachweisersteller und nicht einfach nur solche Nebelkerzen, so nach dem Motto, ich kann nicht das Denken anfangen, bevor ich einen Brandschutznachweis auf dem Tisch habe. Also so viel muss man dann schon im Kreuz haben. Da könnte man genauso gut sagen, als Elektroplaner, ich ziehe einfach sämtliche Leitungen durch den notwendigen Treppenraum durch. Weil solange ich nicht weiß, dass das ein notwendiger Treppenraum ist, ist das für mich einfach nur eine Treppe. Und dann schieße ich einfach da meine ganzen Schächte und meine Leitungsanlagen dann dadurch. Und sobald dann der Brandschutznachweis da ist, mache ich einen Nachtrag beim Bauherrn für eine Planungsänderung. So arbeitet man nicht zusammen.
Der Brandschutznachweisersteller hat das Ding erstellt, Rechnung geschrieben, sagt, okay, ich habe meine Arbeit getan. Dann kommt der Elektrofachplaner und hat Fragen. Kriegt er alle Antworten? Also ich sag mal so, sind die noch alle erreichbar? Was ist so deine Erfahrung?
Ja, da gibt es solche und solche.
Ja.
Das ist so. Es gibt tatsächlich Büros, die machen nur Leistungsphase 1 bis 4. Also 1 für diejenigen, die sich da vielleicht noch nicht so im Detail auskennen, Grundlagenermittlung. 2 ist die Vorplanung mit dem Ergebnis Kostenschätzung. 3 ist die Entwurfsplanung mit dem Ergebnis Kostenberechnung. Und 4 ist die Genehmigungsplanung, wo dann im Brandschutznachweis alle Dinge drinstehen, die man halt einfach braucht, um zur Genehmigung zu kommen. Mhm. Und dann gibt es einfach Büros, die halt den Teil 1 bis 4 ganz gerne abarbeiten, weil es da halt noch relativ bequem vom Schreibtisch aus zu tun ist. Und anschließend, wenn es dann richtig ans Eingemachte geht und der Bauherr und das Planungsteam Unterstützung braucht, weil eben das Gebäude in die Umsetzung gehen soll, dann haben die, das ist so ein Zufall, aber auch auf einmal überhaupt keine Zeit mehr. Oh Wunder, tut mir leid, ich kann leider nicht mehr und so. Also das finde ich wirklich schäbig. Das finde ich ist wirklich unterlassene Hilfeleistung. Klar, es gibt Aufträge und Auftraggeber, da läuft es nicht rund. So, aber man muss, das ist einfach so, aus allen möglichen Gründen. Aber wenn der Auftraggeber sich zumindest insofern immer fair verhalten hat, dass er die Rechnungen gezahlt hat, dass er pünktlich gezahlt hat, dass er seinen Verpflichtungen als Auftraggeber dann auch nachgekommen ist und die bisherigen Leistungen immer, wenn er entsprechend aufgeklärt worden ist, Rückfragen beantwortet und so, auch die ganzen Leistungen immer abgenommen hat. Und er will jetzt endlich sein Bauvorhaben umsetzen. Den Mindestanspruch, den der Bauherr meine Auffassung nach immer haben muss, ist, dass er mal ein Angebot bekommt. Also Leistungsphase 5 und dann später dann auch stichprobenartige Kontrolle der Bauausführung oder bei großen Bauvorhaben, Fachbauleitungen, Brandschutz. Das sind natürlich alles Dinge, die den Bauherrn auch eine Menge Geld kosten. Zweifelsfrei. Aber es kostet ihn wesentlich mehr Geld, wenn er erst falsch baut, hinterher kommt irgendeiner und sagt, du hast falsch gebaut und dann muss die ganze Musik nochmal von vorne beginnen, dann wird's richtig teuer. Und jeder, der meinem Podcast, meinem YouTube-Kanal schon etwas länger beiwohnt, der weiß, in welche Kerbe ich da immer wieder reinhaue, qualifizierte Planer beauftragen, immer dafür sorgen, dass die vollumfänglich zielgerichtet für dieses Bauvorhaben auch beauftragt werden. Ja, und das Angebot, was ich schon gesagt hatte, der Bauherr hat bei mir, wenn er sich bisher immer ordentlich verhalten hat, auf jeden Fall den Anspruch auf ein Angebot. Mhm. Und dieses Angebot ist auch in 99,999% der Fälle immer so fair, dass es beauftragt werden kann. Und es ist nie ein Ablehnungsangebot, weil für ein Ablehnungsangebot, wo ich einfach nochmal die Kommastelle um eins weiter nach rechts verschiebe und so einen Schwachsinn einfach nur um zu pokern, das mache ich nicht. Da ist mir einfach die Zeit dafür zu schade. Also wenn ich ein Angebot abgebe, dann gebe ich es ab, damit der Bauherr mich beauftragen kann und damit er dann anschließend auch die entsprechende Leistung bekommt. Ja, und wenn es dem Bauherrn aber zu teuer ist, obwohl es nicht zu teuer ist, aber er ist nicht bereit, das Geld auszugeben, die Geister, die er damit ruft, mit denen muss er dann natürlich auch umgehen. Das ist vollkommen klar. Aber unterlassene Hilfeleistung findet bei mir nicht statt, um es nochmal auf den Punkt zu bringen. Der Bauherr kriegt auf jeden Fall sein Angebot und dann kann er die Entscheidung treffen, linksrum oder rechtsrum.
Wir alle kennen den Spruch, wer billig kauft, kauft zweimal.
So ist es.
Ja.
Genau.
Das ist im Privaten, aber im großen Business genauso, ja.
So sehe ich das auch, genau.
Gut, wenn jemand eine Zusammenarbeit mit dir sucht, die Vorteile ahne ich schon. Fass mal zusammen, wann du der Experte bist für die Bauprojekte, die du begleitest.
Gut gesagt. Ich würde mich ja jetzt selber disqualifizieren, wenn ich sage, ich könnte nicht alles.
Nein.
Gleichzeitig, wer alles kann, muss alles machen. Also Ich sag's mal so, die Zusammenarbeit mit mir als Prüfsachverständiger ist zum jetzigen Zeitpunkt, weil es da einfach gewisse Hürden gibt in anderen Bundesländern, wenn man als Prüfsachverständiger in Bayern tätig ist und will in anderen Bundesländern arbeiten, ist schwierig. So, und kursiv und fett und unterstrichen, so, dieses Wort schwierig. Umgedreht ist es zwar leider anders, dass also aus den anderen Bundesländern dann bei uns die Prüfsachverständigen anerkannt werden und dann in Bayern trotzdem prüfen können, aber so what, das ist jetzt halt einfach so. Also wer mich als Prüfsachverständige für seine Projekte in Bayern haben möchte, einfach eine E-Mail schreiben an office@bs-pruefer.com. Mhm. Da erreicht man mich. Wer mich als oder meine TUB Brandschutz GmbH für die Planung der Projekte haben will, geht auf www.tub-brandschutz.com. Da findet man übrigens dann auch noch als zweite Abbiegespur mich als Prüfsachverständigen für den Brandschutz. Und ich sag mal, also Kleinstprojekte, was weiß ich, Einfamilienhäuser, Zweifamilienhäuser, kleine Reihenhäuser, die Dinge, die eigentlich ein qualifizierter Architekt machen kann und machen können sollte, die kann ich einfach nicht annehmen, weil ich dafür einfach zu teuer bin. Sage ich einfach ganz offen. Dafür ist einfach das Niveau der anderen Projekte, die wir haben, einfach so hoch. Dann die 40.000 Euro pro Jahr, die das kostet für Fortbildungen und allem drum und dran. Das sind viele Bauherren einfach nicht bereit, das zu zahlen. Und das verstehe ich auch speziell bei diesen kleineren Projekten, die ich genannt habe. Aber alles, was jetzt, klar, Gebäudeklasse 5 sowieso, jedes Sonderbaukategorie und das ganze Spektrum von einer unterirdischen Großgarage oder oberirdische Großgarage, Verkaufsstätte, Versammlungsstätte, Industriebau, Beherbergungsstätte, also der ganze Blumenstrauß an Projekten kann von uns abgearbeitet werden, sowohl in der Planung als auch in der Prüfung.
Joachim, super. Ich sage vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank für die Zeit.
Sehr gerne, aber so schnell kommst du mir jetzt nicht davon. Auch wenn das jetzt etwas spontan für dich sein mag, aber wir haben ja uns darauf verständigt, dass dieses Video und auch diese Podcast-Folge auch auf meinem Kanal erscheint. Und deswegen wäre es ja grobst und gröbstens, ich weiß nicht, wie man es noch steigern kann.
Fahrlässig,
wenn ich jetzt meiner Community nicht die Gelegenheit geben würde, zumindest denjenigen, die bis hierhin zugehört haben, auf jeden Fall schon mal danke für eure Geduld an der Stelle. Wer bist du? Denn du, was machst du, was macht deine Firma, wo kann man dich erreichen und was hast du mit Brandschutz zu tun?
Ganz genau. Ich bin Stefan Wenzel, meine Unternehmensberatung Wenzel. Unser Kernbusiness ist die Beratung und Zertifizierung zur DIN 14675 Zertifizierung für Brandmeldeanlagen und Sprachalarmanlagen. Wann ist das Thema? Natürlich bei bauaufsichtlichen Projekten, ja. Also nicht Heimrauchmelder und solche Sachen. Da haben wir einen gesamten Blumenstrauß gemacht. Einmal die Unternehmenszertifizierung, DIN 14675 für Planungsbüro und Errichter von Brandmeldeanlagen, Sprachalarmanlagen. Was dazu gehört, ist natürlich das Thema ISO 9001, ja, weil es die DIN 14675 fordert. Das ist ein großes Paket geworden. Und die kleine Pflanze, früher haben wir Schulungen dazu gemacht, für die verantwortliche Person und dann dies und das drumherum. Und das Ding ist natürlich mit Online-Schulung riesig geworden. Ja. In jedem zertifizierten Unternehmen brauchen wir mindestens eine verantwortliche Person. Ich sag mal, das große Paket ist Brandmeldeanlagen, also für Brandmeldeanlagen. Ich empfehle immer jedem Unternehmer, mittelfristig eine zweite auszubilden, aber Start ist eine verantwortliche Person. Liebe Firmeninhaber, bitte macht es auch mal selbst. Ja, weil ich schon mal Menschen verändern, so sage ich es mal einfach. Ja, das Thema ist groß geworden, das Thema Schulung. Und dann gibt es so ein paar Schulungen, Musterleitungsanlagenrichtlinie, das habe ich auch schon mal jetzt hier gehört, ja. Auffrischungsschulung. Ja, da bieten wir mittlerweile viele Schulungen. Ich sage immer im Brandschutz, es ist so ein bisschen techniklastig auch, aber ja. Wo findet man uns? Ja, DIN 14675, die Homepage heißt so ähnlich, www.din-14675.de. Ich glaube, da hatte ich mal einen schlauen Moment, das so zu betiteln, ja.
Unglaublich.
Wie findet man uns? Ganz einfach. DIN 14675 über Google eingeben oder im Podcast-Kanal, im YouTube. Wir sind Multichannel unterwegs. Da bin ich mittlerweile mit 10 Mitarbeitern echt breit aufgestellt, ja.
Ja, absolut.
Ich glaube, da haben wir echt viel Erfahrung gesammelt, ja.
Ja. Also auch das Thema Schulung kann ich tatsächlich bestätigen. Ich war ja schon Teilnehmer bei einigen Online-Schulungen. Da war ich zwar als Planer und als Prüfsachverständiger so ein bisschen die Schneeflocke im Raum, weil ja. Hab mir dann vom Referenten auch prompt ein heftiges Lob eingefangen, weil ich halt tatsächlich wohl eine der wenigen bin, der als Brandschutzplaner oder als Prüfsachverständiger sich dann da so eine Schulung gibt. Mhm. Aber das muss halt einfach sein und es ist einfach nicht damit getan, einfach nur eine Vorschrift irgendwo als PDF-Datei bei sich im Ordner zu haben und zu verstehen, wie man dieses ganze Ding so liest, sondern ich bin halt einfach jemand, der das wirklich sehr schätzt, entweder bei Präsenzveranstaltungen oder bei Online-Veranstaltungen sich das Ganze auf der Audio- und Videospur nochmal reinhämmern zu lassen ins Hirn, weil man einfach nochmal eine andere Sicht auf die Dinge bekommt oder weil einem Begriffe erklärt werden, die einem bisher vermeintlicherweise klar waren, aber nur weil man irgendwas verstanden zu haben, weil man das Wort verstanden hat und nickt, heißt es noch lange nicht, dass man den ganzen fachlichen Zusammenhang kapiert hat. Und das ist einfach das, was ich wirklich bei den Schulungen sehr effektiv mitgenommen habe bei euch. Deswegen an dieser Stelle nochmal sowohl für meine Community als auch für deine Top-Input. Wirklich, wer sich dafür interessiert, auf din-14675.de gehen, den Kontakt zu dir suchen und sich da einfach die Schulungen buchen, weil die sind super kurzweilig. Der Referent ist Hans Dampf in allen Gassen und ich kann es wirklich empfehlen. Und ich sag's noch sicherheitshalber noch mit dazu. Ich habe keinen Deal mit dem Stefan, dass ich jetzt künftig irgendwelche Rabattcodes oder so weiter für meine eigenen Teilnahmen bekomme oder irgendwie einen anderen wirtschaftlichen Deal. Sowas mache ich nicht. Das war jetzt wirklich eine Empfehlung aus freien Stücken, nicht abgesprochen, vollkommen von Herzen und ist wirklich ernst gemeint.
Joachim, vielen Dank für die Blumen. Dankeschön.
Sehr gerne. So, mehr habe ich jetzt von meiner Seite aus für dieses Interview nicht beizutragen, außer den Ausblick von meiner Seite aus. Das Hauptinterview ging ja jetzt quasi erst einmal von deiner Richtung in meine Richtung. Ich werde mir mal was einfallen lassen, um dir da mal für dein Fachgebiet so richtig auf den Zahn zu fühlen. Dann machen wir einfach nochmal eine zweite Folge, weil ich glaube, dass das für alle Beteiligten und für alle Zuhörer und Zuschauer wirklich ein echter Gewinn ist, da auch von deiner Seite aus dieses Thema Brandmeldeanlage, Sprachalarmierungsanlage wirklich nochmal 1:1 vom echten Experten zu hören.
Machen wir gerne. Freue ich mich jetzt schon drauf.
Joachim, ich mich auch. Dankeschön. Danke dir. Vielen Dank, dass du auch dieses Mal mit dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du gehört hast, dann war das nur die Kostprobe. Wenn du wissen willst, ob und wie wir den Brandschutz für dein Gebäude optimieren können, dann besuche jetzt www.tub-brandschutz.com und trag dich ein für ein kostenloses Erstgespräch. Diesem 45-minütigen kostenlosen Beratungsgespräch wird eine Strategie für dich erstellt. Und zwar egal, ob du uns für die Planung des Brandschutzes für dein Gebäude brauchst oder ob du mich als Prüfsachverständigen für die Prüfung eines Brandschutznachweises haben willst. In unserem Gespräch lernst du die Chancen und Risiken für dein Projekt kennen und wir zeigen dir, wie du die Kontrolle über die Kosten für den Brandschutz und die Termine bekommst. Vergiss eine Sache bitte nicht. Je früher du uns in die Planung oder Prüfung des Brandschutzes für dein Gebäude einbindest, umso eher bekommst du über Folgendes die Gewissheit: einen maßgeschneiderten Brandschutz für dein Gebäude, die Einhaltung der Termine und die Einhaltung der Kosten. Also gehe jetzt auf www.tub-brandschutz.com
und trag dich ein für ein kostenloses Erstgespräch.